Sie hören Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich eine Perspektivenreise durch globale Konfliktzonen und sicherheitspolitische Themen starten. Dazu zu Anfangs eine kleine fiktive Geschichte. Stellen Sie sich vor, es ist das Jahr 2029. Europa taumelt zwischen Klimakrisen, inneren Spannungen, unbewältigter Migration und einer NATO, deren Einigkeit brüchiger wirkt als je zuvor. Inmitten einer Serie von Cyberangriffen und Desinformationskampagnen, die sich über Monate gegen norwegische Infrastruktur und die europäische Bevölkerung richten, geschieht das Unerwartete. Bewaffnete Einheiten ohne Hoheitszeichen landen auf der Inselgruppe Spitzbergen. Präzise, koordiniert, ohne einen Schuss. Binnen Stunden sichern sie zentrale Punkte der Insel wie Flughäfen, Seehäfen, Satellitenanlagen, Forschungseinrichtungen, Logistikdrehscheiben und Kommunikationszentren. Es folgt keine offizielle Erklärung, kein Ultimatum, kein offener Konflikt. Ein nuklear bewaffneter Staat, zweifelsfrei erkennbar, schafft vollendete Tatsachen. Die ohnmächtige Reaktion des Westens, Norwegen protestiert, Europa heult und debattiert, die NATO poltert und sichert immerhin die Flanken und der eilig einberufene UN-Sicherheitsrat ist durch ein Veto blockiert. Der Westen steht am Abgrund eines Dilemmas. Konfrontation mit einem Nuklearstaat, der mit dem Einsatz seines Arsenals droht, oder Akzeptanz der Ohnmacht wegen der nuklearen Erpressung. Und genau hier beginnt unsere heutige Folge mit Veränderungen in den Konflikträumen und Konfliktthemen, die in solchen Szenarien münden könnten. Wir beginnen im hohen Norden, wo das Schmelzen des Eises nicht nur Schifffahrtsrouten freigibt, sondern neue strategische Fronten schafft. Anschließend blicken wir auf Frankreichs nukleare Ambitionen und die nukleare Lage in Europa, auf das digitale Schlachtfeld Ukraine, analysieren den Schattenkrieg im Nahen Osten, untersuchen Afrikas neue globalpolitische Dynamiken und fragen zuletzt, ob und wann ein Cyberangriff zur NATO-Verteidigung gemäß Artikel 5 führen könnte. Warum das alles? Weil diese Krisen und Themen miteinander irgendwie verbunden sind über Technologie oder Geografie und Machtinteressen und zusammen eine neue Epoche globaler Unsicherheit markieren. Fangen wir also im hohen Norden an. Wie hier in dieser Podcast-Serie schon mehrfach besprochen, ist die Arktis heute weit mehr als ein Klima-Hotspot für Umweltschützer. Unter dem schrumpfenden Polareis formiert sich ein strategischer Wettlauf, dessen Bedeutung kaum überschätzt werden kann. Neue Schifffahrtsrouten wie die Nordost- und Nordwestpassage öffnen sich. Schon 2050, wenn nicht früher, werden diese für den globalen Handel äußerst attraktiv sein. Damit steigt natürlich das Interesse an Kontrolle und Sicherheit, was zu militärischer Aufrüstung in der Polarregion führt. Russland entwickelt sich Richtung Norden, zahlreiche Arktisbasen wurden wiederbelebt, U-Boote kreuzen unter dem Eis und laut US-Pentagon wurden hunderte sowjetische Anlagen reaktiviert. Aber auch China ist mit im Boot. Peking bezeichnet sich als arktisnaher Staat und kooperiert mit Moskau in Forschung und Patrouillen. Präsident Putin kündigt Großmanöver mit China in der Arktis an. Der Westen hat die Entwicklung zu spät erkannt und muss nachziehen. Die USA, Kanada und Finnland haben den Eispaktabkommen unterschrieben. Ziel ist es, gemeinsam 70 bis 90 Eisbrecher zu bauen, um Kontrolle und Präsenz in der Region sicherzustellen. Zugleich investieren die NATO und Europa in Drohnen, die extremen Temperaturen trotzen, so etwa in Schweden und Dänemark. Die Technik bleibt eine echte Herausforderung. Die Kälte beeinträchtigt Batterien, Eis setzt den Sensoren zu und Standardsysteme versagen bei unter minus 40 Grad Celsius. Was bedeutet das Ringen um die Arktis im geopolitisch-strategischen Sinne? Die entscheidende Geoglücke, das ist das Areal zwischen Grönland, Island und United Kingdom, wird wieder zum Schlüsselpunkt für Jagd auf russische U-Boote oder mögliche Angriffspläne. Auch Dänemark reagiert massiv. Für mehr als 2 Milliarden US-Dollar baut es über Satelliten, Schiffe und Drohnen eine neue Präsenz in Grönland auf. Die Arktis wird also zum geopolitischen Drehscheibenraum, in dem Wirtschafts-, Klima- und Sicherheitsthemen verschmelzen. Russland und China sind militärisch voran. Der Westen muss erst aufholen. Das Eis schmilzt und mit ihm die strategische Ruhe. Inzwischen bewegt sich aber auch viel an der globalen Nuklearfront. Schauen wir zu Frankreichs Atomoption. Zum Transport von US-Waffen nach Europa und erkunden eine allfällige nukleare Zeitenwende in Europa. Es geht um eine neue europäische Realität, in der Frankreich, die USA und auch Großbritannien ihre nuklearen Strategien neu justieren. Jahrzehntelang war Frankreichs Atomstreitkraft Force de Frappe ein Symbol nationaler Souveränität. Frankreich war und ist strikt und allein für einen Einsatz verantwortlich, womit der Schutz allerdings nur für Frankreich selbst wirkt. 2025 markiert jedoch eine mögliche Wende. Präsident Macron signalisierte im Juni, Paris sei bereit, europäische Partner unter seinen nuklearen Schutzschirm zu stellen. Ein historischer Schritt, der in Warschau, Bukarest und dem Baltikum auf offene Ohren stößt. Hinter den Kulissen laufen bereits Gespräche mit Polen, Rumänien und den baltischen Staaten. Diese Gespräche kommen nicht über NATO-Strukturen, sondern als bilaterale Sicherheitszusagen, was ihre Wirkung enorm erhöht. Die Gründe für diese Entwicklung sind klar. Die USA sind im Pazifik und im Nahen Osten gebunden und ihre Prioritäten verschieben sich. Länder wie Finnland oder Tschechien prüfen bereits Alternativen und Frankreich bietet sich als europäischer Sicherheitsanker an. Selbst in Deutschland, wo das Kanzleramt offiziell schweigt, wird angeblich hinter verschlossenen Türen über eine mögliche Rolle im künftigen nuklearen Gefüge diskutiert. Die Frage ist also nicht mehr ob, sondern wie Europa atomar denken will. Für meinen Geschmack geht es allerdings trotzdem viel zu langsam. Die atomare Erpressbarkeit, von wem auch immer, ist eindeutig souveränitätsgefährdend und für Nicht-Atomstaaten ungelöst. Aber Frankreich ist nicht der einzige Player. Trotz scheinbar anderer Haltung verstärken auch die USA ihre nukleare Präsenz in Europa und zwar deutlich. Erstmals seit 2008 wurden wieder US-Atomwaffen auf britischen Boden verlegt. Konkret sind es B-61-Bomben im Stützpunkt der Royal Air Force Lakenheath. Pentagon und London bestätigen es zwar nicht offiziell, doch NATO-Kreise sprechen von einem Fähigkeitsaufbau als Reaktion auf Russlands Aufrüstung. Und es geht weiter. Der US-Kongress prüft eine dauerhafte Stationierung strategischer Waffen in Europa, ein Signal, das in Brüssel als Paradigmenwechsel gedeutet wird. Die Botschaft ist klar, die Ära der nuklearen Entspannung ist vorbei. Ich möchte aber hier in einem kleinen Exkurs an Folgendes erinnern. Zwischen 1979 und 2019 war Europas Sicherheit nuklear brisant und doch gleichzeitig diplomatisch eingebettet. Der NATO-Doppelbeschluss von 1979 reagierte auf sowjetische Aufrüstung mit einer Doppelstrategie, Nachrüstung und gleichzeitiges Angebot zu Verhandlungen. Was folgte, war eine Ära mit zugleich Eskalation und Entspannung, aber auch mit innenpolitischen Protesten, Regierungswechseln und schließlich dem INF-Vertrag von 1987, der eine ganze Klasse atomarer Mittelstreckenraketen vernichtete. Durch 2019 endete diese Phase. Die USA und Russland kündigten den Vertrag und das Gleichgewicht, das über Jahrzehnte gehalten hatte, zerbrach. Aber zurück zur derzeitigen Situation. Eine bisher wenig beachtete, aber entscheidende Entwicklung ist die Northwood Deal zwischen Paris und London. Beide Atommächte vereinbaren erstmals eine koordinierte Arsenalpolitik inklusive gemeinsamer Übungen und Modernisierungspläne. Ein Schritt, der die europäische Nukleardynamik verändert. Nicht nur die USA, auch europäische Staaten rüsten sich also für eine härtere Sicherheitsära. Wir erleben somit die Geburt einer möglichen europäischen Nukleardoktrin, und zwar nicht auf NATO-Ebene, sondern auf bilateraler oder minilateraler Basis. Paris bleibt zentral, Berlin zögert, aber der Trend ist gesetzt. Europas sicherheitspolitisches Erwachen könnte, wieder einmal, wie schon in den 1960er Jahren, aus Frankreich kommen, als Frankreich unter de Gaulle mit der Force de Frappe ein strategisches Eigenbewusstsein demonstrierte. Man will nicht nuklear erpressbar sein, wie es der Fall ist, wenn ein Gegner, der es kann, auch immer wieder damit droht. Springen wir nun zum Ukraine-Krieg. Die fast pausenlosen Angriffe Russlands und das furchtbare Sterben gehen weiter. Würde Russland aufhören, die Ukraine anzugreifen, wäre der Krieg zu Ende. Ich möchte aber heute einen besonderen Aspekt der Kriegsführung, die digitale Kriegsführung, betrachten und hier im Speziellen auch das KI-Schlachtfeld, also die Entwicklung der künstlichen Intelligenz KI im Experimentierfeld eines laufenden Krieges. In der Ukraine werden nicht nur klassische Waffensysteme eingesetzt, sondern auch Hightech-Systeme wie Drohnen, Koordinationstools mit künstlicher Intelligenz und massive Cyberfähigkeiten. Im Juni 2025 startete die Ukraine die Operation Spiderweb, Spinnennetz. Mit über 100 Drohnen wirkte sie tief im russischen Territorium und traf strategische Luftwaffenstützpunkte bis nach Sibirien. Laut dem ukrainischen Geheimdienst SBU wurden allein an 5 Basen fast 20 russische Bomber beschädigt oder zerstört, was wohl ein technischer und militärischer Durchbruch war. Gleichzeitig reagierte aber Russland mit umfassender Wucht. In mehreren Angriffswellen flogen hunderte Drohnen und Dutzende Hyperschallraketen gegen ukrainische Ziele und dort insbesondere gegen Energie- und Ölinfrastruktur. Doch dank ukrainischer Luftabwehrsysteme und massivem Einsatzes elektronischer Gegenmaßnahmen konnte ein Großteil der Drohnen abgefangen und zahlreiche andere gestört werden. Im Zentrum dieser Gegenwehr steht die elektronische Kriegsführung. Die Ukraine baut eigene Systeme wie Pokrova auf, die feindliche GPS-Signale stören und Drohnen umrouten. Laut verschiedenen Quellen stammen etwa 80% der Erfolge von solchen elektronischen Abwehrsystemen. Das Schlachtfeld wird damit zunehmend unsichtbar. Parallel wächst die Kooperation mit dem Westen. Beim jüngsten Treffen der Ukraine Defense Contact Group, dem Rammstein-Format, kündigten Deutschland, USA, Norwegen und andere neue Drohnenlieferungen an und versprachen koordinierte Hilfe, insbesondere für Interceptor-Drohnen, die gegnerische unbemannte Luftfahrzeuge gezielt abfangen können. Die Ukraine selbst wird auch zum interessanten Technikpartner. Präsident Zelensky spricht offensichtlich mit US-Präsident Trump einen Drohnen-Megadeal ab, bei dem die USA erprobte ukrainische Modelle kaufen sollen und im Gegenzug in die ukrainische Drohnenproduktion bei gleichzeitigem Know-how-Transfer investieren wollen. Aber nicht nur in der Luft, auch zu hoher See entwickelt es sich weiter. Unbemannte Wasserfahrzeuge wie Sea Baby oder Magura 5 operieren autonom auf dem Schwarzen Meer und markieren eine neue Phase der netzwerkverknüpften Kriegsführung. Die Ukraine wird also zum Testfeld für moderne Kriegstechniken, die das Kriegsgeschehen grundlegend verändern und die künftige Kriegsführung nachhaltig beeinflussen werden. Springen wir zum Brennpunkt Iran. Nach dem direkten US-Angriff auf iranische Atomanlagen, die Operation Midnight Hammer, in der 3 wichtige Nuklearanlagen durch B-2-Bomber und eine Unterseebootsalve angegriffen wurden, herrscht Uneinigkeit über den Erfolg des Angriffs. Trump und der Verteidigungsminister erklärten, es sei ein glatter Erfolg, doch ein Medienbericht zeigt nun, dass offensichtlich nur eine Anlage stark geschädigt wurde, während die anderen beiden Anlagen in Monaten wieder hochgefahren werden könnten. Der Iran reagierte allerdings sofort auch auf anderen Ebenen, indem Houthi-Raketen Israel attackierten und Teheran Minen in den Persischen Golf verlegte, um gegebenenfalls die Straße von Hormuz zu blockieren. Intern warnt das Regime zugleich vor ausländischer Spionage, insbesondere dem Mossad, dem israelischen Geheimdienst, was wohl ein Hinweis auf neue verdeckte Operationen und einen eskalierenden Schattenkrieg gelten kann. Zwischen Waffenlieferungen, verdeckten Geheimdienstaktionen und Cyberangriffen und Anschlägen stärkt der Iran seine Proxy-Netzwerke wie Hisbollah, Houthi-Rebellen in Jemen und diverse Milizen in Syrien und Irak. Erst jüngst wurde bekannt, dass ein iranischer Waffentransport mit 750 Tonnen Material die Houthis aufrüstete, ein deutliches Zeichen dafür, dass Teheran trotz Bomben weiter seine Einflusszone konsolidiert. Die Reaktionen in Tel Aviv sind extrem wachsam. Israel bekämpft iranische Proxystaaten zunehmend offen mit Drohnen, Luftschlägen und Geheimoperationen und geht auch gezielt gegen hochrangige Kader der iranischen Revolutionsgarden vor, um das Netzwerk Schritt für Schritt auszudünnen. Insgesamt zeigt sich, dass der Iran zwar direkt getroffen wurde, aber die Reaktion ist neu kalkuliert, militärisch, asymmetrisch und regional verschoben. Wir sehen also keinen klassischen Krieg, sondern eine Eskalationsspirale mit direktem Schlagabtausch, stummen Drohungen und verdeckten Operationen, einen Schattenkrieg mit globaler Dimension. Nun kommen wir nach Afrika. Nach dem Abzug westlicher Truppen entstand in der Sahelzone ein Machtvakuum. Russland ersetzt die Wagner-Miliz nun offiziell durch das vom Verteidigungsministerium kontrollierte Afrika-Korps und Russland unterstützt den Aufbau von Militär und schließt Kooperationsverträge. Niger, Mali und Burkina Faso gründeten 2024 die Alliance of Sahel States, um sich von ECOWAS, der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, und westlichem Einfluss zu lösen. Gleichzeitig engagieren sich China und die Türkei mit Ausbildung, Infrastruktur und Krediten und füllen damit wie Russland das sicherheitspolitische Vakuum. Die Instabilität befeuert Migrationsbewegungen. Tausende wagen die Mittelmeerroute und Senegal meldet jährlich Flüchtlingswellen zu den Kanaren. Der islamistische Terror in Sahel bleibt akut. Afrika ist ein Frühwarnsystem für Europa. Anhaltender Migrationsdruck, hybride Bedrohungen und die schrittweise Machtausübung durch internationale Netzwerke anstatt durch klassische Armeen. Europa steht dem weitgehend machtlos gegenüber, weil es keine Strategien zur aktiven Einflussnahme entwickelt hat, denn für eine Machtprojektion fehlen der Wille und die Mittel. Kommen wir zur letzten Station unserer Tour d'Horizon, dem Cyberkrieg. Ein Cyberkrieg einer unsichtbaren, aber tiefgreifenden Dimension moderner Konflikte. Seit die NATO den Cyberraum neben Land, Luft, See, Weltraum zur fünften Einsatzdomäne erklärte, wird diskutiert, ob ein Cyberangriff den Bündnisfall der NATO, also den Artikel 5, auslösen kann. Laut NATO kann ein massiver Hackerangriff als bewaffneter Angriff gewertet werden, doch klare Schwellenwerte fehlen. Somit kann die Reaktion von der Diplomatie bis zum Militärschlag reichen. In Großübungen wie Lockheed Shields im Juli 2025 trainiert die Allianz die koordinierte Cyberabwehr. Bis 2035 sollen 5% des BIP für Verteidigung investiert werden, davon 1,5% für Cyber und kritische Infrastruktur. NATO-Generalsekretär Rutte forderte zudem eine massive Stärkung der Luftabwehr. Ein Angriff auf Stromnetze oder Gesundheitssysteme könnte also theoretisch den Artikel 5 auslösen. Doch mangels klarer Kriterien bleibt es eine politische Grauzone. Der Cyberraum ist allerdings längst zur realen Front und zum Schlachtfeld geworden, das von keinem Soldaten mehr betreten werden muss. Probieren wir zum Schluss ein Fazit und einen Ausblick. Die aufgezeigten und natürlich nicht annähernd vollzähligen Spannungen am Nordpol, die nuklearen Optionen, der digitale Krieg in der Ukraine, der Schattenkrieg mit dem Iran, die Destabilisierung Afrikas und die Unsicherheit im Cyberraum zeigen eines sehr klar. Europa kann sich keine strategische Zuschauerrolle mehr leisten. Der Kontinent ist von Konfliktlinien umgeben, aber institutionell fragmentiert und schwach, militärisch asymmetrisch gegenüber den Bedrohungen und politisch äußerst zögerlich. Während andere Akteure wie Russland, China, Türkei, Iran entschlossen Räume füllen, ringt Europa meist mit sich selbst. Die Optionen sind zwar begrenzt, aber klar. Europa braucht eine eigene sicherheitspolitische Handschrift. Nicht als Gegensatz zur NATO, sondern als komplementäre Kraft mit eigenem strategischem Denken, eigenen Fähigkeiten und politischem Willen. Frankreichs Nuklearangebot könnte der Nukleus einer europäischen Abschreckungskraft sein, wenn Berlin, Warschau und andere bereit sind, Verantwortung gemeinsam zu tragen. Die Uneinigkeit Europas wird dabei allerdings sicher ein Problem sein. Die EU muss auch ihre Resilienz gegenüber hybriden Angriffen massiv stärken. Das gilt für den digitalen Raum, kritische Infrastruktur, Grenzschutz und Migrationsmanagement sowie die Meinungsmanipulationen durch fremde Mächte. Und Europa muss begreifen, dass seine Sicherheit nur in der Bereitschaft zur strategischen Selbstbehauptung liegt. Wir erleben dabei keine Rückkehr des Kalten Krieges, sondern den Eintritt in ein Zeitalter der permanenten, oft verdeckten Konfrontation. Die Frage ist nicht mehr, ob Europa handeln muss, sondern wie lange es sich das Nichthandeln noch leisten kann. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär- oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit@missing-link.media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Missing Link.